Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Neben DFB-Präsident Neuendorf und dessen Vize Watzke gehören ja Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff, Oliver Kahn und Rudi Völler zu diesem Beratergremium. Illustre Namen bekannter Männer aus dem Fußballbusiness, größtenteils Ex-Nationalspieler und Funktionäre, die sich ausschließlich um die sportlichen Belange kümmern sollen. Roland Eitel ist Medienberater und Krisenmanager. Unter anderem war er auch an der Seite der Ex-Bundestrainer Klinsmann und Löw. Ihn habe ich zunächst gefragt, was er denn von der Besetzung dieses externen Beratergremiums hält.
Ja, da geht mir es wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Ich halte wenig bis gar nichts davon. Ich sage mal so, der Unterschied zur Wirtschaft, meiner Meinung nach, im Fußball hat man halt Personen und sucht für die einen Job. Und eigentlich müsste man für einen Job Leute suchen. Und es ist so eine Umkehrung, ja, das hat mich also schon in meiner Hoffnung auf eine gute EM weit zurückgeworfen.
Was haben Sie sich denn erhofft? Welche Personen hätten Sie denn möglicherweise für eine zukunftsorientierte Beratergruppe gerne gesehen?
Ja, mir geht es jetzt nicht um Personen, um Gottes Willen. Mir geht es darum, dass man mal die Schwachstellen definiert und dann Experten für die holt, um diese Schwachstellen zu beseitigen.
Welche Schwachstellen sehen Sie denn?
Ja, die Schwachstellen, also ganz klar Nähe zu den Fans, Energie, Freude, Spaß, Ehrlichkeit, ein bisschen Demut. Und da sehe ich halt niemand, der diese Probleme lösen kann. Es liegt ja nicht nur am Fußball. Die Spieler spielen ja gut bei München, bei Manchester City, bei Real Madrid. Die spielen ja nur in der Nationalmannschaft richtig schlecht. Also muss es ja im Umfeld liegen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das dann die geeigneten Experten sind.
Also der primäre Auftrag dieser Gruppe soll es ja sein, ich zitiere mal, eine Einheit zwischen Mannschaft und Fans bis zur EM 2024 zu bilden. Trauen Sie genau das der Gruppe eben nicht zu?
Nein. Wo kommt die Expertise her? Von RB Leipzig, einem Verein mit 12 Mitgliedern, von Leverkusen. Also
Bayern München ärgert,
ja, schon ein bisschen mehr, aber so die richtige Fannähe. Also was mich halt ärgert, ist, dass einfach, wie soll ich sagen, Vereine, die das praktizieren, jeden Tag, SC Freiburg, Union Berlin, die spielen gar keine Rolle im deutschen Fußball. Das ärgert mich, ja, ganz einfach. Da wird kein Spieler nominiert. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, Rani Khedira, der hätte in jedem Training Vollgas gegeben. Der wäre für die Stimmung besser gewesen als manch anderer. Also wenn wir nicht dahin kommen, dorthin zu gehen, wo die richtig gute Arbeit geleistet wird, dann wird es auf Dauer einfach schwer. Und vor allem auch, wo es die Nähe gibt.
St. Pauli könnte man vielleicht auch noch nennen. Haben Sie eine Idee oder eine Erklärung dafür, warum diese Experten dieser von Ihnen genannten Vereine nicht mitgedacht werden?
Ja, das ist eine Entwicklung, die hat ja nicht jetzt angefangen. Die Entwicklung, also die Mauern rund um die Nationalmannschaft werden ja immer höher. Da kann ich mal echt eine gute Frage an Sie stellen. Wann haben Sie zuletzt eine richtig gute, sympathische Aktion der deutschen Fußballnationalmannschaft gesehen? Alle Mannschaften versprühen mehr Nähe, mehr Sympathie. Also angefangen hat es mit den verdunkelten Scheiben bei den Mannschaftsbussen. Warum kapseln sich alle Spieler so ab oder die Mannschaften und insbesondere die Nationalmannschaft? Verstehe ich einfach nicht.
Die kapseln sich ja nicht selber ab, glaube ich, die Nationalmannschaftsspieler, sondern da sind wir jetzt wieder beim Umfeld. Das wird Ihnen, denke ich mal, so vorgegeben, oder?
Ja, ich habe das ja schon mal kritisiert, das war ein bisschen falsch verstanden. Der DFB hat sich halt entwickelt, wir leben halt da vorgegeben von Unternehmensberatern, Marketing-Experten und diese, ja, ich finde halt, die Blase wird immer größer oder immer noch mehr geschlossen, sagen wir mal so. Und wenn wir das nicht schaffen, ja, also einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit herzustellen. Einfach das wichtigste Gut heutzutage im Fußball, denke ich, ist die Glaubwürdigkeit. Und wenn ich dann dran denke, wie viele Workshops mit Amnesty International und Human Rights Watch gab es denn mit den Spielern? Und am Ende diskutieren wir am Abend vor dem Spiel, was wir jetzt machen. Ist ja Wahnsinn.
Auch hinsichtlich der sportlichen Expertise stellt sich ja die Frage, ob es sich im deutschen Fußball nicht innovativere Köpfe finden lassen, zum Beispiel unter den 2014er Weltmeisterschaften. Also vieles mutet ja jetzt sehr rückwärtsorientiert an.
Ja, also ich will mich jetzt auch nicht auf 2014 festlegen, aber wir haben doch Leute, die, keine Ahnung, Jürgen Klopp, ob es mal einen Workshop gibt mit dem, der hat doch Fannähe, also der hat doch absolute Expertise, wie man mit Menschen umgeht. Ralf Rangnick, der eine Jugendausbildung auf die Beine stellen kann, eine Trainerausbildung. Wir haben die Expertisen ja, aber wir fallen immer wieder in die alten Muster zurück. Also wenn wir es nicht schaffen, an die Basis, die Leute wieder mit der Mannschaft. Wenn ich jetzt so Argentinien sehe, natürlich liegt es am Erfolg. Aber so wie jetzt Deutschland aufgetreten ist, gibt es halt vielleicht auch keinen Erfolg. Und so wie Argentinien auftritt, gibt es halt vielleicht am Ende den Erfolg. Das ist ja, das eine bedingt ja das andere. Und das finde ich, da habe ich jetzt einfach so in der Konstellation wenig Hoffnung.
Aber können da tatsächlich einzelne Workshops reichen? Mir würde den Christian Streich ja auch noch einfallen, aber das sind doch auch dann nur Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, es kommt dann darauf an, ob das dann auch umgesetzt wird. Ich meine, ist ja interessant, wir haben ja bei vielen Vereinen auch immer wieder irgendwelche Experten, Taskforce, Berater, auch hier in Stuttgart mehrmals. Das passiert immer einen Tag vor der Mitgliederversammlung. Also ist alles nur irgendwie Opium fürs Volk, um die Leute zu beruhigen. Und hinterher, ja, hat das Gremium jetzt Vollmachten? Wie oft trifft man sich? Wer berät das Gremium? Ich meine, da gibt es ja unendlich viele Fragen, aber die Voraussetzungen, um die Probleme zu lösen, die müssen eigentlich schon geschaffen sein.
Das ist spannend, was Sie gerade sagen, Opium fürs Volk. Denn auffallend ist ja auch, in dem Quintett sind einige Kritiker, potenzielle Bierhoff-Nachfolger mit starkem München-Dortmund-Bezug und ein wenig Leipzig. Nationalspielerin Almut Schuld, die vermutet dahinter die Taktik, wenn es nicht gut laufen sollte, wird man von diesen fünf Herren jedenfalls nicht mehr angegriffen. Es wird nichts Negatives mehr zu hören sein. Also quasi Vereinnahmen durch Umarmen und zugleich mitverantwortlich machen. Also so ein bisschen Selbstschutz des DFB?
Ja, ein bisschen auf jeden Fall, aber das ist einfach diese große Fußballfamilie, die dann immer wieder zusammenhält. Mir geht's, wo liegen die Probleme im deutschen Fußball? Eindeutig Nähe, Energie, Spaß, Freude, Sympathie. Und wer kann dieses Problem lösen? So würde ich eigentlich erwarten, dass man vorgeht.
Möglicherweise die zweite verbandsinterne Arbeitsgruppe, die besteht ja zum Beispiel auch aus Philipp Lahm, Silja Sasic, zwei jüngere Ex-Nationalspieler, also dazu Alexander Werle und Heike Ulrich vom DFB. Und diese AG, das finde ich ja ganz spannend, die soll die eigentlich bestehenden DFB-Strukturen überprüfen und die ehemaligen Aufgaben von Bierhoff neu aufteilen. Ist diese zweite AG nicht eigentlich die bedeutendere, die im Hintergrund neue Jobprofile kreiert oder erarbeitet?
Ja, da fällt mir einfach der Glaube schwer. Also weil auch diese Leute haben sich ja jetzt nicht hervorgetan durch besonders eine große Expertise auf dem Gebiet. Also wenn ich jetzt allein dran denke, was im DFB an solche Nachwuchsleistungszentren für absurde Vorstellungen Pflichten vorgeschrieben werden. Wenn ich sehe, wie erschwert die Trainerausbildung wird, wo ein Trainertalent eigentlich nicht mehr Trainer werden kann, wenn er nicht 20 Länderspiele hat. Und man müsste überall rangehen. Ich meine, die deutsche Mannschaft ist jetzt dreimal hintereinander, zweimal ausgeschieden, einmal hat es jetzt auch nicht so toll geklappt. Das ist ja keine Grippe mehr, wo man jetzt schon so ein bisschen ein Antibiotikum gibt oder sonst was. Ich meine, die Probleme liegen ja tiefer.
Das verstehe ich und dennoch wäre mein Optimismus dahingehend, dass wenn man jetzt sozusagen die Zuständigkeiten für die Akademie, für die Jugend, für die Frauennationalmannschaft auf mehreren Schultern verteilt und da die Strukturen ändert, dass man da dann gezielt die Probleme spezifisch angehen kann.
Also ich habe mal mit einem Manager eines Top-Vereins in der Bundesliga, der hat mir gesagt, kein DFB-Jugend-Nationaltrainer wäre in seinem Verein Co-Trainer einer Mannschaft.
Warum?
Ja, einfach die Qualifikation. Gucken Sie mal, die Jugendtrainer beim DFB, wie haben die sich qualifiziert? Wer leitet die? Kennen Sie den Mann, der die leitet? Wer leitet den ganzen Sport? Wer macht das? Warum ist das nicht Ralf Rangnick? Warum sind das nicht Leute, die in der Bundesliga schon mal Erfolg hatten? Wo soll was grundlegend anders werden, wenn man immer wieder nur ehemalige Fußballer nimmt?
Möglicherweise hat man keinen Ralf Rangnick oder Jürgen Klopp, weil die im Ausland mehr verdienen?
Weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Aber man redet ja nicht mal. Es wird ja gar nicht zur Diskussion gestellt. Also ich glaube, wenn man jetzt den Jürgen Klopp anrufen würde, würde sagen, kannst du mal zwei Tage zu uns kommen, wir sitzen mal zwei Tage zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass der das macht.
Sie haben vorhin ein Wort noch genannt, Demut. Man muss sozusagen wieder die neue Bescheidenheit zeigen. Das ist ja auch ein Schlagwort, was der Ex-DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zu Beginn der Corona-Pandemie, als wir die leeren Stadien hatten, immer wieder propagierte und eine neue Philosophie sozusagen forderte. Ich erinnere aber auch, Marco Bode ebenfalls vor über 20 Jahren hatte einen ähnlichen Slogan auch schon. Also auch da fehlt mir so ein bisschen eine neue Philosophie.
Es ist ja nicht nur so von meiner Seite irgendein oberflächliches Geblubber. Es liegt ja nicht am Geld. Natürlich draußen die Volkesstimme, die verdienen zu viel, denen geht es zu gut. Und der Mbappé bei Frankreich verdient viel, viel, viel mehr. Und der Messi verdient viel, viel, viel mehr. Aber sie schaffen ein Umfeld, dass sie in der Nationalmannschaft einfach, wenn der Schiedsrichter das erste Mal pfeift, richtig rennt. So wie es in Deutschland 2006 war, so wie es 2014 war. Und seither ist das einfach weg, verloren gegangen. Und das muss ja am Umfeld liegen. Das muss ja an der Atmosphäre liegen. Das muss ja dran liegen, dass wir uns drum kümmern. Nur ein Beispiel. Wir reden am Abend vor einem Spiel, ob wir irgendeine Binde tragen oder eine andere Geste machen. Da sitzt Ilkay Gündogan am Tisch. Der kriegt sein Gehalt, ich glaube, zu 100% aus Saudi-Arabien. Der kann ja gar keine Geste eigentlich machen gegen die Verhältnisse dort in Katar. Und das ist alles nicht durchdacht mit einer Sorglosigkeit. Wir fliegen in Oman von 5 Tagen Vorbereitung, machen ein Freundschaftsspiel. Wegen diesem Freundschaftsspiel fällt mindestens ein Trainingstag aus von 5. Und dann spielen die gar nicht, die nachher spielen. Also das ist so sorglos, immer noch zu, ja, also selbst wenn wir dann gegen Costa Rica spielen, geht es ja nur um die Höhe des Sieges. Wir denken gar nicht dran, dass die ja auch davor gegen Japan gewonnen haben. Und auf einmal führen die 2-1 und dann ist wieder Panik. Ja, also in diese WM ist man einfach viel zu sorglos gegangen.
Das ist eine Sache, die Karl-Heinz Rummenigge ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch schon angemerkt hat. Die Erwartungshaltung war die letzten 3 Turniere einfach viel zu hoch. Man ist immer mit dem Anspruch gegangen, mindestens bis ins Halbfinale, Finale zu kommen. Das war fast schon selbstverständlich gesetzt. Das heißt, da haben Sie doch eine gemeinsame Linie, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen den Erwartungshorizont ein bisschen runterschrauben.
Also ich finde schon, dass man die Ansprüche nach außen schon hochhalten muss. Aber man muss dann auch alles dafür tun, um die Ansprüche zu erfüllen. Wenn man das erreichen will, müssen alle Kräfte mitwirken, so wie es 2004 war. Das Sommermärchen ist jetzt auch nicht vom Himmel runtergefallen. Aber da haben ja alle Kräfte mitgewirkt. Politik, Sport, da gab natürlich, wenn man ein Spiel verloren hat, war auch wieder Alarm. Aber da gab es schon Unterstützung von allen. Aber gucken Sie mal, die DFL, ist das Bestreben? Ich weiß es nicht, ich stelle es nur in Frage. Von Bayern und von Dortmund, dass die Euro Super League kommt? Oder ist es, dass die Nationalmannschaft stärker wird und irgendwann vielleicht eine WM alle 2 Jahre? Ich meine, da gibt es so viele unterschiedliche Interessen. Deswegen ist halt meine Befürchtung, dass man jetzt so ein bisschen Schadensbegrenzung macht und in 4 Wochen und dann geht es wieder normal weiter.
Sie haben gerade 2004 angesprochen. Das war der Zeitraum, als Jürgen Klinsmann als Bundestrainer übernommen hat beim DFB. 2006 dann Platz 3 beim Sommermärchen. Er hatte damals ja auch einige dicke Bretter zu bohren, als er die DFB-11 übernahm.
Schwierig ist natürlich allemal. Ich meine, es ist ja im Fußball an sich, gibt es ja wenig Veränderungen. Es sind alle Veränderungsprozesse, werden da erstmal kritisch gesehen. Vergleichbar ist aber, glaube ich, nur, dass halt 2 Jahre später damals die WM und jetzt sind es ja nur noch 1,5 Jahre bis zur EM. Das ist vielleicht vergleichbar, das ist ja der einzige Punkt, wo man vergleichen kann. Heute ist natürlich auch viel schwieriger geworden, weil es noch viel mehr Interessen gibt. Ja, auf der anderen Seite, heute hat man vielleicht eine bessere Mannschaft, aber diese ganze Abschottung, das wieder aufzubrechen, die Nähe zu den Fans war damals schnell hergestellt mit Schweini, Poldi und so weiter. Also ob sowas nochmal gelingt, ich meine, die Zeiten sind halt allgemein. Also ich bin jetzt nicht ein Typ, der jetzt gern von früher erzählt. Deswegen halte ich es jetzt für viel schwieriger.
Inwieweit haben denn damals, Sie haben gerade gesagt, damals haben Wirtschaft, Politik, Sport, alle Kräfte in Deutschland hinter der DFB-11 gestanden und mehr an einem Strang gezogen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Was ist der Unterschied zu heute?
Der Unterschied ist natürlich, dass der Jürgen Klinsmann jetzt nicht unbedingt nur ein Trainer war, sondern eher so ein Trainermanager, ein Reformator, würde ich schon sagen, mit dem Gerhard Mayer Vorfelder. Egal, was, wie man zu ihm steht, großartige Unterstützung hatte und dass man die Dinge durchgezogen hat gegen Widerstände. Heute denkst du ja, wenn irgendwo mal was in der Zeitung steht, bricht beim DFB sofort Panik aus. Ich meine, das sind wir ja beim nächsten Punkt. Also die Kommunikation, das ist ja weitaus schlechter, als sie damals war. Gar keine Frage. Mhm. Und also ich meine, da gab es ja auch jede Woche, jede 2 Wochen gab es irgendwo einen Streit. Und es waren ja Widerstände, dicke Bretter ist ja da wirklich schonungsvoll beschrieben.
Wenn Sie heute mit Jürgen Klinsmann beispielsweise über die Entwicklungen beim DFB sprechen, wie ist dann der Tenor?
Das ist ja eher privat. Das sind ja eher privat und da reden wir eigentlich so, wie alle Fans reden. Also da gibt es jetzt keinerlei Bestrebungen oder sonst was, um Gottes Willen. Das sind eher private Gespräche und es läuft ja so, wie jeder Fußballfan sich Sorgen macht. Ja, das ist dann aber alles.